Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Die Corona-Situation im Land macht es ja immer schwieriger, neue Interviews zu planen und dann auch zu produzieren. Wir wissen ja alle nicht, wie und vor allem wann es weitergeht mit persönlichen Treffen. Und da freue ich mich, dass ich noch einige Gespräche aufzeichnen konnte, bevor unser Land in den Lockdown gegangen ist. Zum Beispiel mit Helden meiner Jugend, die ich 1983 natürlich verpasst habe in meiner Heimatstadt Zwickau, weil es damals praktisch unmöglich war, auf regulärem Weg Konzertkarten zu bekommen für die Spider-Murphy-Gang. Ich habe mich sehr gefreut, dass es mit einem Gespräch mit Günter Siegel, dem Sänger der Spider-Murphy-Gang, geklappt hat, am Rande eines der letzten Konzerte in Dresden vor dem Lockdown. Eine spannende und unterhaltsame halbe Stunde mit einer deutschen Rocklegende.
Ja, in Schwabing gibt's eine Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir erst gar nicht nein. Chicoria. In Chicoria. Jeder spielt einen Superstar und saugt einen Shampoos an der Bar. In Chicoria. Skandal, Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal, Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal. Skandal um Rosi.
Günter, sehr schön, dass wir zusammengefunden haben. Ihr seid heute nach Dresden gekommen. Habt ihr Zeit gehabt, euch ein bisschen umzuschauen oder seid ihr direkt von der Autobahn hier in den alten Schlachthof?
Ja, wir sind leider direkt her, waren wir schon knapp dran. Da haben wir einen Soundcheck gemacht. Ja, schöner Spielort da, der alte Schlachthof. Ist urig, da die Song. Ja, ich hab's schon bedauern, dass wir irgendwie, morgen müssen wir dann nach Halle weiter. Da ist jetzt auch nicht viel Zeit, weil wir sind das erste Mal in Dresden. Ja, ich war noch nie da. Und ja, schöne Stadt, also was man da alles anschauen könnte. Semperoper und die Frauenkirche, der Zwinger und was Neues gibt. Und überhaupt da an der Elbe muss ja wunderbar sein. Also ja, das... müssen wir mal extra kommen und ein bisschen Zeit mitnehmen. Am besten ist sowieso immer besser, wenn man privat irgendwo ist. Dann kann man ein bisschen rumschlendern und alles ein bisschen anschauen. Mal gibt bestimmt da schöne Museen oder so, Gemälde, Galerien.
Übernachtet ihr hier in Dresden oder fahrt ihr dann gleich weiter?
Ja, wir übernachten schon. Aber morgen dann, ja, so Mittag rum werden wir dann schon wieder. Wir stehen ja nicht so früh auf, die Musiker, die schlafen schon ein bisschen länger. Wird ja bei uns auch immer später dann.
Gönnt euch heute Abend auf der Fahrt zum Hotel auf alle Fälle mal den Blick auf die Altstadt. So über die Elbe ist ein sensationaler Anblick, wenn es dunkel ist und die Lichter an sind.
Ja, ja. Ja, ich hab schon gehört, wir sind ja im Hotel irgendwie im 10. Stock oder 12. Stock oder was. Und da hat man scheinbar einen schönen Blick hier auf die Altstadt, ja.
Ihr macht heute praktisch eine Unplugged-Variante. Strengt euch das mehr an als so die ganz normale, richtige Stromversion? Oder ja, was ist eigentlich so die schwerere Nummer? Richtig mit Strom oder so Unplugged wie heute?
Ja, Unplugged ist ein bisschen moderater, sage ich mal. Wenn wir elektrisch spielen, dann powern wir halt durch 2 Stunden. Da kommst nicht groß zum Überlegen und Unplugged, das macht halt auch, da haben wir schon ein bisschen mal die Tonarten ein bisschen angepasst, da muss ich nicht so gegen die Band ansingen und haben wir andere Arrangements natürlich auch von vielen Stücken. Wir spielen alte englischsprachige Sachen, also die, wo wir früher gemacht haben, wo wir nur Englisch gesungen haben. Also Elvis und Chuck Berry, das waren unsere Vorbilder und da machen wir oft einmal ein Medley, dann singen die leider, wo unsere musikalischen Wurzeln sind und dann haben wir halt angefangen, bayerisch zu singen. Und seither gibt es den bayerischen Rock'n'Roll.
Und ihr zieht das Ding wirklich durch und mit Erfolg, wenn ich das mitgekriegt habe, Zirkus Krone ist für euch eigentlich gar kein Ding, das Ding voll zu kriegen. Ne? Das ist schon was, wenn man so eine bayerische Ikone ist, oder?
Ja, wir sind, glaube ich, schon bayerisches Kulturgut wir haben ja jetzt vor 2 Jahren haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Da haben wir 2 Mal natürlich Olympiahalle ausverkauft und im Zirkus Krone haben wir auch immer wieder Jubiläumskonzerte gemacht. Und damals natürlich, wenn wir angefangen haben, das erste Mal 1980, da haben wir gerade unsere erste LP gehabt, Rock'n'Roll Schuhe. Und da haben wir auch im Zirkus Krone gespielt, da haben wir noch gar nicht mehr Repertoire gehabt. Da haben wir im ersten Set nur englischsprachig gemacht, im zweiten Set dann unsere CD praktisch von vorn bis hinten gespielt. Und da geht es natürlich schon rein. Zirkus Krone sind schon die heiligen Hallen, also wo 66 Beatles, Blitztournee, Bravo Blitztournee damals Beatles gespielt haben und die Stones auch. Stones habe ich sogar schon mal gesehen dann. Aber das ist dann schon in die... war, glaube ich, 90er oder Nullerjahren oder so. Wo die Stones dann haben, die haben nochmal im Zirkus Krone gespielt. Hat denen auch getaugt. Ja, das war natürlich schon, da geht man dann schon ehrfürchtig rein. Aber da, wo wir dann den großen Erfolg gehabt haben, also dann 82, ich glaube, wir haben ja übers Jahr verteilt immer wieder Zusatzkonzerte gemacht, weil die Leute so verrückt waren nach uns.
Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil du gerade gesagt hast, Rock'n'Roll Shore. Diese Platte hat eine Schulkameradin von mir gehabt, die hat sie aus dem Westen von der Oma bekommen, was ja eine totale Kostbarkeit war. Und ich durfte mir die ausborgen, um mir die Titel zu überspielen. Mhm. Und ich habe die Platte mit Absicht, glaube ich, bestimmt ein Dutzend Mal vergessen zurückzugeben. Mir hat das so gefallen.
Ja, gut, das war ja nur die guten alten Vinylplatten und so und zum Überspielen, auf Kassette überspielen. Kassetten hat es damals noch gegeben. Ich hab früher, ja, wenn wir angefangen haben, da habe ich Grundig, TK-34, war Tonband. Da haben wir da Tonband gehabt. Später sind dann Kassetten aufgekommen und dann ist es ja rasant gegangen dann mit CD und jetzt ist ja CD schon wieder ein altes Vehikel. Jetzt die meisten Leute, junge Leute, MP3 Player halt, da kriegt man wie viele tausend Titel kann man da speichern und so. Es ist schon rasant, diese technische Entwicklung auf dem Tonträgermarkt.
Wenn ich noch so zurück überlege, so einer der ersten Male, wo ich euch im Fernsehen gesehen habe, im Westfernsehen, man hat das in Zwickau gekriegt, über Ochsenkopf, Dieter Thomas Heck in der Hitparade, der war ja praktisch richtig froh, euch gehabt zu haben, so in dieser Zeit, als die Neue Deutsche Welle-Songs dann alle so einer nach dem anderen reingeplätschert sind. Mit den meisten Kombos konnte der ja gar nichts anfangen. Und ihr, bei euch wusste der, ihr seid wenigstens richtig Musiker, also zumindest wusste der das von euch. Ah. Wie habt ihr das damals so erlebt?
Ja, dieser Thomas Heck, der hat es damals schwer gehabt in der Zeit, wie die Neue Deutsche Welle aufgekommen ist. Und das war dann alle so Playback spielen und alle haben das eigentlich ein bisschen so verarscht. Und ob er froh war, das weiß ich nicht. Wir haben schon auch unsere Sperrenzing gemacht und so. Und dann sind wir in der Hitparade mit den Lederhosen auftreten. Das war ja schon grenzwertig für ihn damals. Und er hat dann auch irgendwie kurz drauf, also wie die Neue Deutsche Welle dann so am Überkochen war, und hat er dann gesagt, das ist nicht mehr sei Schlagermusik. Und dann hat er ja aufgehört. Aber er war immer trotzdem auch zu uns immer freundlich und so. Wir machen jetzt, dieses Jahr machen wir Aufzeichnung, 50 Jahre Hitparade. Das moderiert dann der Thomas Gottschalk. Wir haben ja mit dem Skandal, unserem größten Hit, haben wir ja nicht in der Hitparade spielen dürfen damals. Mhm. Das war dann doch zu viel für die Leute, vielleicht für den Dieter Thomas Hecker. Und war nicht adäquat und so. Aber das hat natürlich die ganze Schlagerbranche da schon aufgemischt, wie dann auf einmal die heute Hubert K. und Trio.
Wenn ich mir das überlege, als ihr mit dem Skandal im Sperrbezirk rumgekommen seid, da war ja der Aufschrei in der Bundesrepublik ein großer. Über was singen denn die und darf man denn das überhaupt? Eigentlich hat das ja euch praktisch total in die Karten gespielt, weil je mehr man gesagt hat, dass sowas darf eigentlich gar nicht sein, umso mehr haben es ja die Kids alle gemocht.
Ja, ja, die haben natürlich dann, ja, die haben sie da gewundert und so, und dann haben sie natürlich den Text und so, dann wahrscheinlich einige haben sie erst erklären lassen müssen von irgendjemand, um was da geht. Und die haben dann natürlich sehr einen Jux gemacht und haben auf dem Schulhof dann einen Skandal gesungen. Und die Lehrer haben gesagt, was singen die da mit den Nutten und der Sperrbezirk und was weiß ich alles und so. Und ja, das war ja dann ein Riesenhit in ganz deutschsprachigen Raum. Und ja, das haben wir ja damals nicht damit gerechnet. Und wir haben mal überprüft, ob es in München die 32-16-8, das war ja dann auch so eine Sache, die hat es in München nicht gegeben, aber in andere Städte natürlich schon. Und die Jugendlichen haben sich dann natürlich einen Jux draus gemacht. Ja, jetzt rufen wir, was weiß ich, mitten in der Nacht noch, jetzt rufen wir bei der Rosi an. Und irgendeine ältere Dame hat dann die Nummer gehabt, hat gar nicht gewusst, was los ist, Telefonterror. Und wir haben dann einige Telefonnummern Änderungen bezahlt und Blumensträuße verschickt, weil die haben uns teilweise auch mit dem Rechtsanwalt also dann angeschrieben und so. Und ja, was wir da eben, ja, wir müssen uns heute noch entschuldigen bei vielen Leuten, wo das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so angenehm war für irgendwelche Familien oder so, wenn die Nummer gehabt haben. Heute hat es, glaube ich, keiner mehr, weil jeder weiß ja, was los ist, 32, 16, 8. Für Rosi wäre es vielleicht fürs Geschäft gut.
Wenn ich eine Nutte gewesen wäre und Rosi geheißen hieße, gewesen wäre, dann hätte ich eigentlich so eine Nummer gebraucht. Mhm. Das ist schon richtig. Solche Sachen kommen einem ja aber nicht in den Kopf, wenn man so einen Song schreibt. Weißt du noch, in welcher Situation der Song entstanden ist?
Ja, ich habe ja das immer live eigentlich verfolgt, das Ganze. Das war das Thema mit dem Sperrbezirk. Das war vor der Olympiade, 72 war die Olympiade in München. Und davor haben die Stadtoberen gesagt, ja, so können wir dann in München den Bahnhofsviertel, Schmuddelviertel mit den Puffs und Amüsierkneipen und was weiß ich alles. Und können wir das der Weltöffentlichkeit praktisch nicht präsentieren. Und dann haben sie eben den Sperrbezirk eingeführt im ganzen Innenstadtbereich, und da mussten die Nutten ausziehen und vor die Stadt. Ja, und da hat es ja dann auch zum Beispiel einen richtigen Dirnenkrieg gegeben, Münchner Dirnenkrieg, weil die haben sie dann um die besten Plätze gestritten in der Auswahl der Ingolstädter Landstraße oder Freisinger Landstraße, wo die ihre Wohnwägen dann hingestellt haben. Also da hat es richtigen Kampf gegeben, wer da die besten Plätze kriegt und so. Und ja, viele meinen ja immer Sperrbezirk, wenn sie hören, die meinen immer, das verstehen das falsch. Die meinen immer, das ist sowas wie Herbertstraße, oder gerade das Gegenteil ist der Fall. Also es durfte nicht. Und der Skandal im Sperrbezirk war ja der, dass die Rosi dann ja trotzdem inseriert hat in der Zeitung und so dann an ihre Kundschaft gekommen ist. Ne? Ja. Das war ja der Skandal, dass sie trotzdem ihre Profession, sage ich mal, da im Sperrbezirk nachgegangen ist und so. Und durch das, dass ich das alles so verfolgt habe, habe ich dann also ziemlich schnell eigentlich so den Text benannt gehabt. Der Auslöser war ja, wir waren auf dem Weg zum Gig. In Freising haben wir im Lindenkeller einen Auftritt gehabt, und wir haben im Radio ist so ein Schlager gekommen, Skandal um Rosi von Erik Silvester. War damals so ein Hit, ja, so ganz harmlos. Skandal um Rosi in unserer Stadt. Und ja, da ist halt auch mal Madel gegangen, das war's, was ich damals vielleicht einen Minirock angezogen hat, und dann war schon Skandal und so. Und ja, da haben wir beim Soundcheck ein bisschen mit dem Skandal so rumgejammt, und dann auf dem Heimweg habe ich eigentlich gedacht, Mensch, Skandal im Sperrbezirk, das wäre das Thema, das mir dann in den Kopf gekommen. Da habe ich in derselben Nacht eigentlich nur einen Text geschrieben, ein paar Akkorde habe ich zusammen und dann ja, den Song zusammenbastelt. Und in derselben Woche habe ich den Song im Übungsraum vorgestellt. Und zufällig hat der Michael, unser Pianist, der hat ein neues Instrument dabei gehabt, den Umhänge-Synthesizer, einen Moog-Synthesizer. Und ja, den habe ich den Song vorgebunden und dann wollte er das ein bisschen mit einbringen in den Song. Und ja, und dann ist ihm halt das Thema eingefallen, wo jetzt jeder schon kennt bei den ersten Tönen, da kommt der Skandal. Mhm. Und ja, und im Mittelteil, der Synthesizer, da hat man natürlich auch die Töne so verschirmen können, also Bending machen können. Der hat so einen Stick gehabt, da haben wir mit dem Finger einen Ton modulieren können, also rauf und runter. Und da habe ich gesagt, ey, da könntest du doch so eine Sirene machen. Skandal im Sperrbezirk, wenn Razzia ist und so. Das ja, im Mittelteil, das passt dann gut dazu. Das hat er dann gut gemacht mit der Blues-Tonleiter. Und dann den Ton wieder runter und so. Ja, das war, ja, das hat irgendwie, manchmal passieren so Sachen, das, wo dann alles so zusammenpasst. Und, aber erst einmal war es ja kein Hit. Plattenfirma hat gesagt, wir haben die erste Platten ja hauptsächlich in Bayerisch gemacht, richtig. Und das ganze Sperrbezirk, da habe ich dann das ein bisschen ernsteres Thema und so. Und auch mit dem Achtelrhythmus, das muss ich in Hochdeutsch machen. Das Bayerische ist zu verbindlich irgendwie so, ja. Und da hat Plattenfirma gesagt, da könnte man vielleicht dann in ganz Deutschland Erfolg haben, weil mit der ersten Platte war hauptsächlich in Bayern schon, da haben wir schon gute Verkäufe gehabt. Und dann ist aber nichts passiert. Ne? Da haben wir es nicht im Rundfunk haben sie nicht gespielt. Wir haben keine Fernsehauftritte gehabt. Und dann haben wir die zweite Single rausgekoppelt, Chicoria. Das war dann ein ganz guter Hit. Und dann hat es ja fast ein Jahr gedauert. Im Mai 81 ist die LP und Single erschienen. Und im Februar war, also das war ja noch ziemlich um meinen Geburtstag, um 8. Februar, waren wir dann mit der LP Dolce Vita und mit Skandal im Sperrbezirk waren wir Nummer 1 in den Musikmarktcharts. Und ja, das hat sich so entwickelt, über in Diskotheken ist gespielt worden. Und wie gesagt, über die jungen Leute haben sich da gedacht, hast du das schon gehört, den Song mit den? Und so ist es. Plötzlich hat sich das so geschaukelt und haben wir dann ja, ortsmäßige Verkäufe gehabt und sind auf Nummer 1.
Ihr habt, also solche Themen, solche zwischenmenschlichen Themen haben euch ja immer gut gelegen. So, ich schau dich an, dann wo bist du? Ich glaube ja so dadurch, selbst wenn ihr Hochdeutsch gesungen habt, das Bayerische hat man euch ja immer angehört. Ich glaube, das hat es euch auch möglich gemacht, diese Dinger da auch einfach mal so mit ein bisschen Schmäh auch mit rüberzubringen.
Ja, das ist schon ein wichtiges Schimmel bei uns. Wir haben ja immer das ein bisschen humorig gemacht und so. Es war ja nie so irgendwie, war zwar viele Songs dann schon ein bisschen ja, gesellschaftskritisch und so, gar mit so Doppelmoral das haben wir aber immer so verpackt. Erstmal haben wir immer Entertainment gemacht, also wir wollten ja die Leute immer unterhalten, wir haben die Clubs gespielt und wir wollten ja Spaß haben und die Leute auch und mit dem Rock'n'Roll haben wir immer fetzig die Sachen verpackt und ja, das war bei mir immer ein bisschen mit Humor. Ja, bei Wo bist du, da habe ich eigentlich Zeitungsanzeigen gelesen in der Zeitung, diese Bekanntschaften und so, da habe ich mir gedacht, dass die alle jetzt da inserieren müssen, wenn es alle so gut ausschauen und gut situiert und erfolgreich und das habe ich dann so aufgegriffen und ich schau dich an, das war damals so ein Thema, wo ja zum Sperrbezirk passt, weil da sind dann die Piepshows aufgekommen und da habe ich das auch so beschrieben. Wir halt auf jeder Seite, auf der einen Seite die Frauen ausnutzt werden, die sich da präsentieren müssen und so, auf der anderen Seite auch die Kundschaft, ne, die immer wieder Damals waren es, glaube ich, nur Markstickel. In der Schweiz hat es übrigens hat das, die Piepshows, die haben Stützli-Sexkursen, weil man da Stützli, das war dann auch, was weiß ich, ein Franken, hat man immer reinschmeißen müssen. Und dann kommt Klappe wieder zu und dann muss man wieder Geld. Also die Kunden sind praktisch in ihrer sexuellen Notstand, sage ich mal, ausgenutzt worden. Ja, das waren immer Themen. Oder dann so, was ich auch in der Jugendzeit erlebt habe, das waren ja nur restriktive Zeiten damals. Wir sind ja nicht aufgeklärt worden und nichts. Das war alles die Sexualität entdecken, das war ja alles so spannend. Und es sind halt dann so Songs entschieden, was ich halt alles selber erlebt habe. Der Reißverschluss bleibt zu, auf dem Rückweg auf der Rückbank von einem VW Käfer oder wenn man ein Spätzl Auto gehabt hat, ja, da hat sich dann auch einiges abgespielt, aber man ist meistens nicht weit gekommen. Weil die Eltern oder der Vater, der hat gesagt zu den Madl, wenn sie fortgegangen sind, bringen wir ja kein Kind heim. Ja. Das war nur damals die Zeit, noch vor der Antibabypille und so. Und ja, oder mit einem Frosch im Hals, das ist ja klar. Das ist trotz aller Aufklärung und was weiß ich, ist das immer nur spannend, glaube ich, wenn für die jungen Leute, also wenn es die Angebetete, wie spreche ich die an und feuchte Hände. Frosch im Hals und Schwammerl in die Knie und so. Ja, das waren halt so eigene Erfahrungen. Und glaub, das haben auch die Leute irgendwie, oder bis heute, das mengt die Leute, weil es halt so authentisch ist. Es ist nicht irgendwas ausgedacht, irgendwie Sternenhimmel-Geschichte oder was. Das ist alles down to earth. Das ist alles alltägliche Geschichten oder ja, entweder aus der Jugendzeit oder aktuelle Sachen. Ja, das habe ich immer wieder auf. München war immer ein Thema. Früher als Jugendlicher, ich habe da eine Band gehabt in der Alten Heide, das ist so ja, ein bisschen vorgelagert von Schwabing. Und das war natürlich unser Gai, also unser Revier, da sind wir rumgezogen, Englischer Garten und so. Und ja, wenn wir dann die Songs gemacht haben, da habe ich das alles so verarbeitet und in Verse gebracht und ja, für Münchner ist das der München-Song schlechthin, sagen wir in der Stadt. Da. Naja, viele mögen das am liebsten.
Das ist auch einer der schönsten Sommerhits, die ich auf Deutsch kenne. Also ein Song, der Sommer rüberbringt.
Ja,
und
ja.
Der Sommer in München, das ist schon was Besonderes. Ne?
Ja, kann ich nur empfehlen. Also, dass man, wenn man einen Ausflug macht nach München, na, das ist schon schön, in Schwabing bummeln oder dann im Englischen Garten. Das ist schon einmalig an der Isar. Ja, und natürlich in München die Biergartenkultur, also im Englischen Garten, da am Chinesischen Turm, wunderbar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Schon und so. Ja, München hat schon ein gewisses Flair. Ist nicht so... ja, vielleicht so Innenstadt auch für die Jugendlichen, ist alles ein bisschen gemütlicher, also ist nicht so heftig wie Berlin oder Hamburg oder so, oder vielleicht auch im Ruhrgebiet oder sonst so München, ja, das ist, kommt schon auf viel Gemütlichkeit. Viele ist es natürlich auch ja, konservativ, ne, katholisch und so alles, und da, ja, da haben wir da, glaube ich, schon ein bisschen was aufgebrochen und so. Im Bayerischen Rundfunk war ja der Skandal, war ja auf dem Index und so, durfte ja nicht gespielt werden und so. Und ja, da komme ich wieder zum Dieter Thomas Heck zurück und der da in der Hitparade haben wir auch nicht spielen dürfen. Aber heute ist das, ja, was oft die Rapper für Texte machen, das ist ja dann, ist ja unser Skandal, ist ja eigentlich harmlos.
Ja. Aber ja, von euch habe ich, ein Kollege hat mir noch schnell ein Video geschickt im Vorfeld mit Blumentopf. Das sagt ihr was?
Das ja, der Blumentopf, das ist ja so eine Hip-Hop-Gruppe aus München. Mhm. Die haben sie ja in letzter Zeit mal aufgelöst und so, aber die waren auch 20 oder 30 waren die unterwegs in München, sehr erfolgreich. Und ja, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, sie wollten mal die Geschichte von der Rose jetzt mal 20 oder 30 Jahre später erzählen, wie sie ergangen ist. Und ja, wie es halt oft so geht, ist ja in dem Milieu nicht so lustig. Und dann, ja, wenn sie älter werden und so. Und Rose, dann, die ist ja ziemlich dann abgestürzt. Und da haben sie das da halt so besungen. Und ich habe dann ein Refrain gesungen, Rose, was hat... die Straße mit dir gemacht und so. Und haben ja dann einige Fernsehauftritte gehabt. Einmal habe ich sogar mit einer live performt in München. Und der war ein großer Erfolg für die Blumentopf.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf meine Teenagerzeit zurückkommen. In Zwickau, ihr wart im Lindenhof-Varieté angesagt, mitten zu tiefsten DDR-Zeiten. Wie habt ihr eure Auftritte hier in Ostdeutschland erlebt?
Das war ja 83. Wir wollten ursprünglich eine Europa-Tournee machen, aber in Finnland und Schweden oder was ich, in Bratislava, da waren sie nicht so scharf auf uns, also hätten wir wahrscheinlich nicht einmal die Clubs vollgekriegt und so. Und irgendwie haben wir dann aber Kontakt gehabt mit der Berliner Agentur, die auch Künstler in die DDR geschickt hat. Hauptsächlich waren das Schlagersänger und so. Das war also ein bisschen, unterhaltsam und so, war nichts politisch und so aber dann hat's geheißen, wollten die irgendwie einen Versuchsballon mal starten, wie wenn das ist, wenn jetzt eine Rock'n'Roll-Band oder Rockband überhaupt kommt. Damals war ja der Lindenberg, wollte ja unbedingt spielen, hat seinen Honecker-Song gemacht, der Sonderzug nach Pankow und so, ist dann einmal im Palast der Republik auftreten und so. Und Papp wollten rüber, die haben aber dann abgesagt, aber wir haben keine Auflagen gekriegt, also wir haben alles singen können, war gerade aktuell ein Song auf unserer LP, zum Beispiel, ich wandere aus. Das haben wir aber alles gespielt und so. Ja, für uns war das, wir sind uns vorgekommen wie die Beatles. Erste Station war, Glauchau. Das war ja so ein kleines Stadttheater, was weiß ich, 500, 600, 700 Leute, war das proppevoll. Und vor der Bühne waren Tausende gestanden. Die wollten uns nur mal sehen und so. Das war schon sensationell. Und der Bürgermeister dann von Zwickau, der hat uns erklärt, dass hier in Zwickau der weltberühmte und beliebte Kleinstwagen hergestellt wird und so. Aber die Jugendlichen, wir haben ja ab und zu mal Kontakt gehabt, auch vor den Hallen und so, die haben ja damals schon witzig gemacht über den Trabi. Also die haben schon gewusst, dass das also nicht gerade so ein tolles Gefährt war. Aber ja, wenn es nichts anderes gibt, da haben die Leute auch, glaube ich, jahrelang oft drauf gewartet, dass sie irgendwie einen Trabi kriegt. Da war dann toll natürlich. Ja, wir haben dann da in Chemnitz gespielt, in der Stadthalle. Da waren, 2000 Leute vielleicht, war das ja schon größer Stadthalle. Aber 30 oder 40.000 Kartennachfragen waren da. Und die haben, was ich so gehört habe, die Karten schon verteilt, dann je nachdem, Kader oder FDJ da und so. Viele haben sich beschwert, das haben wir schon mitgekriegt, dass eben im freien Verkauf wenig waren und viele Leute halt nicht an Karten kommen, sind die uns auch gern. Ja, da hätte man vielleicht einmal größere Hallen spielen müssen oder so Open Air Konzert für alle machen, das wäre es gewesen. Mhm. Aber das war denen vielleicht dann auch zu gefährlich. War doch schon, glaube ich, auch in der DDR so ein bisschen Dampf im Kessel, gerade bei den Jugendlichen und so, die haben sich da nicht mehr so wohl gefühlt. Wir haben ja nicht gedacht, das war 83, dass 7 Jahre später, dass die Mauer aufgeht. Wir haben wirklich gedacht, gut, das ist Zweistaatlichkeit, das ist zementiert, das bleibt so. Aber wir haben natürlich gesehen, in der DDR, wo wir da waren, in den Ortschaften, dass das ziemlich marode alles war. Die haben oft so kleine Fußgängerzone, kann mich noch erinnern, ich glaube, das war in Zwickau oder so. Und da waren ein bisschen hergerichtet, ein bisschen Farbe an dem. Und wenn man hinten rumgegangen ist, und vieles oder in Plauen oder so, die ganze Innenstadt, leere Häuser, schöne Häuser eigentlich, aber da ist Unkraut rausgewachsen, Bäume, das haben die Tauben also vernichtet die haben dann nach der Öffnung, haben sie, glaube ich, die ganze Innenstadt, weil das schon so direkt verseucht war, abreißen müssen und neu bauen da. Aber ja, gut.
Ich fand es ja immer lustig, dass also der erfolgreichste Hit der neuen deutschen Welle ist ausgerechnet eigentlich eine ganz klassische Rock'n'Roll-Nummer. Gibt es irgendwo einen Song, wo du sagst, aus der neuen deutschen Welle-Zeit, das war was, das hat mir auch gut gefallen?
Von den anderen?
Ja, ja, das hat mir eigentlich gut gefallen, wenn man heute hört. Viele Songs haben überdauert und das Gute war, die haben schon einen Witz gehabt, oft musikalischer und vor allem einen Sprachwitz. Also und das war schon toll. Und ja, das hat ja schon, was im Schlagerbereich da so abgegangen ist oder Rockmusik und so. Und 70er Jahre war ja dann so auch viel so Bombastrock und auf einmal das Trio gekommen hat reduziert. Mit dem Casio und so, da und so. Das hat mir schon gefallen. Wir haben auch Kontakt natürlich dann gehabt. Wir waren ja immer in Fernsehsendungen mit Trio und so. Die haben wir mal besucht auf ihrem Bauernhof da in großen Kneten und so. Haben wir schon Kontakt gehabt ja, aber so Bands wie Ideal, das hat mir schon gefallen. Schöne blaue Augen oder der Hubert K. Heiden, das kommen wir alles noch her, Sternenhimmel und Rosemarie. Wir haben ja unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, also vor 2 Jahren. Und da haben wir dann Gäste gehabt und Freunde aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle, der Major Tom, Peter Schilling war da und da haben wir einen Major Tom gespielt und das war super erfolgreich. Und der Stefan Zauner von der Münchner Freiheit hat ohne dich gemacht. Und dann haben wir dann Friedel Geratsch von Geier Sturzflug war dabei, Bruttosozialprodukt war. Also es waren schon super Texte da und die Songs. Und wenn heute irgendwo ein DJ auflegt und ein bisschen Stimmung braucht, dann legt er die alten Songs aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle auf. Und die Leute, auch die Jungen, das merken wir mir auch, wenn kommen viele junge Leute und so. Und die singen unsere Songs mit. Das sind ja, wie gesagt, bayerisches Kulturgut. Auf der Wiesn, jede Kapelle. Oder auch sonst, wenn ihr Kapelle irgendwo spielt, auch am Fest oder so, die haben unsere Songs oder auch Neue Deutsche Welle, Nena oder zum Beispiel sind das super Songs, 99 Luftballons, wie die das Thema auch das aufgegriffen hat, oder dann Bab oder Extra Breit. Sie waren ja viele, also Extra Breit oder Bab, das waren auch keine Neue Deutsche Welle, aber das sind halt in die Zeit mit reingefallen und so. Na, also gut, war eine tolle Zeit auch für uns und überhaupt und für die deutschsprachige Popmusik.
Günter Siegel von der Spider Murphy Gang. Übrigens eine grandiose Liveband. Wann sie wieder Konzerte spielen, das kann im Moment noch keiner sagen. Wenn es wieder soweit ist, dann lohnt sich der Blick auf spider-murphy-gang.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne eure Kommentare auf Facebook oder Instagram. Abonniert gerne den Podcast, dann bekommt ihr die neue Folge immer pünktlich am Dienstag zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast oder gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Und am wichtigsten, empfehlt uns weiter. Als nächstes einer der ganz Großen der deutschen Dance-Szene, Fritz Kalkbrenner hier im Gespräch. Wir reden über das neue Album und vieles weitere mehr. Bis dahin, bleibt gesund.